Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Das Manifest der Großen. Die Angst vor problematischen Großbanken sorgt für überraschende Koalitionen. Gewichtige Persönlichkeiten verlangen Kontrollen. Dann das Ende des slowenischen Bremsmanövers. EU-Beitrittsverhandlungen mit Kroatien kommen wieder in Gang. Dazu das Gespräch. Blumiges aus Teheran. Erklärungen zu Ahmadinejads lang ersehnte Antwort an die iranische Sechsergruppe. Weiter. Tschechien kann nun wohl doch Neuwahlen durchführen. Das Parlament arbeitet an einer Verfassungsänderung. Und ein Pater füßelt und entspannt damit die halbe Welt. Dazu mehr später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Karin Britsch. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Verschiedene Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft haben ein gemeinsames Manifest zur Bankenkrise verfasst. Die Hauptforderung, die Schweizer Grossbanken müssten kleiner werden, sodass sie in einer Krise nicht die ganze Wirtschaft gefährdeten. Und die Banken müssten mehr Eigenkapital haben. Verfasser des Manifests sind unter anderem Swatch-Präsident Nicola Hayek, Altbundesrat Christoph Blocher und SP-Präsident Christian Löwra. Immer mehr Ökonomen beurteilen die Wirtschaftsentwicklung optimistischer als noch im Frühling. Das Forschungsinstitut BAK Basel rechnet für dieses Jahr noch mit einem Minus von 1,9% statt minus 2,5%. Und nächstes Jahr dürfte die Wirtschaft wieder ganz leicht wachsen. Auch die UBS korrigierte ihre Annahmen nach oben auf minus 1,4% in diesem Jahr und plus 1,7% im nächsten. Das Bundesgericht hat ein Urteil des Walliser Kantonsgerichts revidiert. Es hat 4 Mitarbeiter der Gommer Kraftwerke vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Die Mitarbeiter des Kraftwerks hatten im Sommer 2003 zur Reinigung eines Staubeckens Wasser in den Wieswasserbach abgelassen. Eine niederländische Touristin und ihr Stiefsohn ertranken. Das Bundesgericht stützt sich nun auf ein neues Gutachten. Demnach wäre das Wasser sowieso abgelassen worden durch eine Automatik des Kraftwerks. Die Mitarbeiter treffe daher keine Schuld. Die großen Spielcasinos in der Schweiz müssen künftig mehr Steuern zahlen. Der Bundesrat hat die Grenze tiefer gelegt, ab der die Progression einsetzt, von 20 Millionen auf neu 10 Millionen Franken. Dies dürfte der AV 22 Millionen Franken mehr einbringen. Der Technologiekonzern ABB setzt in Zukunft stärker auf erneuerbare Energien. Das sei ein wichtiger Wachstumsmarkt, welcher dank staatlichen Konjunkturprogrammen zusätzlich Auftrieb erhalten habe. Das sagte ABB-Konzernchef Joe Hogan in Zürich. Auch in Schwellenländern sieht ABB Wachstumspotenzial. Diese dürften in den nächsten Jahren doppelt so viel Energie brauchen wie heute. Slowenien und Kroatien haben ihren Grenzstreit vorläufig beigelegt. Damit steht Kroatien der Weg frei für Beitrittsverhandlungen mit der EU. Sloweniens Regierung stelle sich nicht mehr gegen Kroatiens EU-Beitritt, sagte der slowenische Premierminister Pahor. Der jahrelange Grenzstreit zwischen den beiden ex-jugoslawischen Staaten bleibt jedoch ungelöst. Das umstrittene Gebiet an der Adriaküste soll bis auf Weiteres gemeinsam verwaltet werden, wie die kroatische Ministerpräsidentin Kosor erklärte. Ein EU-Schiedsgericht solle den Konflikt dereinst lösen. In Tschechien dürfte es nun doch Neuwahlen geben. Um die Wahlen zu ermöglichen, hat das Parlament die Verfassung geändert. Sofern mehr als die Hälfte der Parlamentarier dafür ist, wird Anfang November das Parlament neu gewählt. Zuvor hatte das höchste Gericht des Landes das Veto gegen die geplanten Wahlen eingelegt, da diese die Legislatur verkürzten und somit gegen die Verfassung verstoßen. Seit dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung im Mai regiert in Tschechien ein parteiloses Expertenkabinett. In Moldawien hat der kommunistische Präsident Wladimir Voronin sein Amt niedergelegt, weil er dem pro-westlichen Regierungsbündnis nicht vertraue. Das Regierungsbündnis hat eine Mehrheit im Parlament, das reicht aber nicht, um den Präsidenten zu bestimmen. Sollte die Wahl eines Nachfolgers für Voronin scheitern, gibt es in Moldawien Anfang 2010 Neuwahlen. In diesem Jahr wurde das Parlament bereits zweimal neu gewählt. Nach den heftigen Unwettern in der Türkei will Ministerpräsident Erdogan Maßnahmen ergreifen. Zugebaute Fluss- und Bachläufe müssten saniert werden, damit das Wasser wieder ungehindert abfließen könne. Erdogan reagiert damit auf Vorwürfe von Umweltschützern, eine planlose Bautätigkeit habe dazu geführt, dass Regenwasser nicht mehr richtig habe abfließen können. Bei den Unwettern in den letzten Tagen sind über 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Sachschäden werden auf 70 Millionen Euro geschätzt. US-Präsident Barack Obama hat am heutigen Gedenktag zum 11. September 2001 seine Entschlossenheit im Kampf gegen den Terror betont. An der Feier in der Gedenkstätte beim Pentagon sagte Obama wörtlich, er werde nicht ruhen, bevor die Verantwortlichen dieser abscheulichen Verbrechen gefasst seien. Präsident Obama und seine Frau Michelle legten eine Schweigeminute für die Opfer ein. In New York und Washington erinnern Tausende an die Terroranschläge mit fast 3000 Toten. Die südafrikanische Regierung reagiert heftig auf Spekulationen in der australischen Presse über das Geschlecht der Leichtathletin Caster Semenya. So zeigte sich der Sportminister geschockt und empört. Er betonte, die 18-Jährige dürfe nicht von Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Ein Bericht in der australischen Zeitung Daily Telegraph hatte die Weltmeisterin über 800 Meter als Zwitter bezeichnet und sich dabei auf den Untersuchungsbericht berufen. Laut dem Internationalen Leichtathletikverband liegen die Ergebnisse im Fall Semenya aber frühestens Ende November vor. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.233 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.603 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1,5133 gehandelt, der Dollar zu 1,0375. Das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland zunächst Hochnebel, später wechseln sich Sonne und Wolken ab. In den Bergen verdichten sich die Wolken und lokal kann es regnen. Im Tessin bleibt es überwiegend sonnig. Die Temperatur im Norden 19, im Süden 24 Grad. Am Sonntag gibt es im Norden wieder gebietsweise Hochnebel, sonst scheint oft die Sonne bei 20 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Drei Große möchten's kleiner. Blocher, Lörrer, Hayek kauen gemeinsam auf den Tisch gegen die Großbanken. So klar das Ziel, so offen ist der Weg dazu. Dann Slowenien gibt den Zündschlüssel zurück. Es beendet sein Veto gegen die EU-Verhandlungen mit Kroatien. Luftpost aus Teheran, wörtlich, das Schreiben ist vor allem viel warme Luft. Wahrheitssuche, die eine Freundschaft gefährdet. Ein altes Verbrechen belastet Australien und Osttimor. Dann das intelligente Stromnetz. Smart Grids sollen Kassen füllen, bergen aber auch Sicherheitsprobleme, dazu unser Dossier. Und Josef Eugsters Wunderhände.
Viele Leute sind geheilt worden, weil sie so eine Überzeugung haben. Wenn der Eugster mir auf die Füsse gab, bin ich gesund.
Wie aus dem Pater Ushin Fu wurde. Ist die Sorge um den Finanzplatz Schweiz groß genug, setzen sich selbst die ärgsten politischen Feinde an einen Tisch. Heute haben Altbundesrat Christoph Blocher und SP-Präsident Christian Löwra eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Darin fordern sie, dass die Grossbanken UBS und Credit Suisse verkleinert werden. Über den Weg zu diesem Ziel allerdings sind sich die ungewöhnlichen Partner Blocher und Löwra dann doch nicht einig. Initiiert hat das Treffen Swatch-Gründer Nicola Hayek. Er denkt bereits über eine gemeinsame Volksinitiative nach. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Altbundesrat Christoph Blocher und SP-Chef Christian Löwra mit gemeinsamen Anliegen vor den Medien. Das gab's noch nie. Dass den beiden Politschwergewichten der Schulterschluss unter Leitung von Unternehmer Nicola Hayek schwergefallen ist, das haben sie in jedem zweiten Satz durchblicken lassen. SP-Präsident Löwra stellt nach der Medienkonferenz fest.
Ja, also der gemeinsame Nenner ist effektiv sehr klein.
Altbundesrat Blocher seinerseits urteilt nach dem gemeinsamen Auftritt.
Das ist derjenige, der die Fäden gezogen hat bei meiner Abwahl. Er hat ein sozialistisches System, das ist völlig verfehlt, da gibt es nichts zu wollen. Wir haben eine Einigkeit, dass die Banken nicht so groß sein dürfen, dass man sie im Krisenfall oder im Konkursfall nicht fallen lassen kann.
eine Einigkeit, ein gemeinsames Ziel haben SP und SVP. Nie mehr dürfe es dazu kommen, dass der Staat eine Bank retten müsse. Wozu es führen könne, wenn die Banken zu groß seien, habe das Beispiel Island gezeigt, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Hayek, Blocher und Löwra. Den beiden Parteien stößt sauer auf, dass sich die Großbanken bereits wieder vehement gegen Vorschriften der Aufsichtsbehörden wehrten. SP-Präsident Löwra meint:
Es droht, dass überhaupt keine Lehren aus der Krise gezogen werden. Es droht, dass der Casino wieder eröffnet wird. Und wenn wir jetzt mit der späten Hilfe der SVP einige Tische in diesem Casino schließen können, dann umso besser.
Und SVP-Stratege Blocher sagt:
Die Credit Suisse, die wehrt sich natürlich mit allen Händen, dass das gemacht wird. Das ist klar. Man will gross sein, das ist schön, man kann machen, was man will, grosse Gewinne. Und wenn es schlecht geht, hat man eine Staatsgarantie. Das geht nicht, das ist gegen die freie Marktwirtschaft.
Doch wie weit soll die staatliche Regulierung der Großbanken gehen? Bei den konkreten Rezepten ist es mit der demonstrierten Einigkeit vorbei. Die SP möchte auch die Löhne und Boni der Bankmanager beschränken. Kommt nicht in Frage, sagt Christoph Blocher.
Ich würde mich bedanken als Unternehmen, wenn der Nationalrat meinem Unternehmen sagen will, wie ich das Management zu bezahlen habe. Geht doch nicht.
Einigkeit im Kern, Differenzen im Detail. Unternehmer Nicola Hayek schreckt das nicht. Was er an der Medienkonferenz nicht gesagt hat, verrät der Swatch-Gründer im anschließenden Interview mit Schweizer Radio DRS. Wenn zur Regulierung der Grossbanken nichts passiere, dann werde er sich für eine gemeinsame Volksinitiative einsetzen. Streitereien zwischen SVP und SP hin oder her.
Ist mir egal. Wenn wir zu einer Volksabstimmung über das Thema kommen, dann weiß ich, dass die beiden Parteien würden sagen, Volk, du stimmst mit. Und wenn ich mit dabei bin und die ganzen anderen Realwirtschaftskapitäne sind, dann werden wir 60% Stimme haben dafür. Da können die Banken so viel Geld, wie sie wünschen, in Reklame einsetzen, in alle Radios und Fernsehanstalten der Welt. Da werden wir gewinnen mit denen. Das ist das Thema. Da müssen wir ihnen sagen, jetzt hört auf zu blockieren. Die Volksinitiative ist im Interesse dieses Volkes absolut notwendig. Und jeder von uns muss sich engagieren, verdammt nochmal. Wir haben etwas zu verteidigen.
Sagt Hayek und greift zu einem Vergleich. Wenn man in einem Dynamithaus Flammenwerfer verbiete, dann sage ja auch niemand, dies würde die Freiheit einschränken. Ein Minimum an Regulierung, ist der Swatch-Präsident überzeugt, sei absolut notwendig.
Seit 10 Monaten stellt sich Slowenien quer und verunmöglicht, dass sein Nachbar Kroatien mit der EU über einen Beitritt verhandeln kann. Der Grund ist ein jahrelanger Grenzstreit um die Bucht von Piran, bei dem Fischernetze zerschnitten wurden und der Politikerköpfe rauchen ließ. Sämtliche Vermittlungsversuche von Brüssel waren gescheitert, doch jetzt lenkt Slowenien plötzlich ein, will das Veto gegen den EU-Beitritt Kroatiens also zurückziehen. Denn die Ministerpräsidenten der beiden Nachbarstaaten haben sich geeinigt. Darüber sprach ich mit Andreas Ernst, dem Südosteuropa-Korrespondenten der NZZ am Sonntag. Ich fragte ihn zuerst, was man von dieser Einigung weiß.
Bekannt ist, dass Slowenien sein Veto gegen die Fortführung der Beitrittsgespräche Kroatiens aufhebt. Das ist einmal das Wichtigste. Slowenien möchte einen Zugang zu den internationalen Gewässern in der Bucht von Piran. Also möchte eine Änderung dieser Grenzen. Wie das inhaltlich aussieht, also wie der Grenzverlauf dann wirklich aussieht, das ist noch offen und wird Gegenstand von Verhandlungen, die unter dem Vorsitz der EU-Kommission stattfinden werden.
10 Monate lang hat sich Slowenien nun mit seinem Veto gegen alle in der EU gestellt, hat die EU blockiert. Es war quasi 1:26. War es dieser Druck, der Slowenien zu groß geworden ist?
Sicher gab es Druck aus der EU. Es gab vor allem Druck seitens der schwedischen Präsidentschaft, die sehr stark am Balkan interessiert ist. Es gab aber auch wirtschaftlichen Druck aus Slowenien selber. Die slowenische Wirtschaft ist eine der wichtigsten Investoren in Kroatien. Sloweniens Wirtschaft wird zweifellos davon profitieren, wenn Kroatien auch EU-Mitglied ist und sich diese wirtschaftlichen Beziehungen noch vertiefen.
Welchen Einfluss hatte der Rücktritt des ehemaligen kroatischen Regierungschefs Ivo Sanader? Der ist ja ziemlich plötzlich zurückgetreten.
Ja, offenbar hat die neue kroatische Ministerpräsidentin Jadran Kosor mit ihrer Persönlichkeit das Klima in den Verhandlungen ziemlich stark verändert. Aber ich würde das nicht überschätzen. Ich glaube, dass eben dieser Druck seitens der EU und der Wirtschaft wichtiger sind als die persönliche Chemie zwischen den zwei Ministerpräsidenten.
Wieso eigentlich gab sich Slowenien dermaßen hartnäckig, wo doch gerade unter seiner Ratspräsidentschaft die EU eigentlich die Integration Osteuropas vorangetrieben hatte?
Ich glaube, gerade deshalb, weil es die Möglichkeit des Vetos hatte, weil es quasi diese starke Waffe in die Verhandlungen mit hineinbringen konnte, war das Interesse an einem Ausgleich und an einem Kompromiss klein. Man konnte einfach warten, bis die Kroaten nachgeben. Das war die Taktik. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die EU sehr lange einfach zugeschaut hat. In vielen Mitgliedsländern war es gerade recht, dass diese EU-Integration Richtung Balkan gestoppt hat, weil das in vielen Ländern Westeuropas ohnehin unpopulär ist, einerseits, und andererseits, weil die EU innere Probleme hat mit der offenen Frage, ob nun der Lissabonner Vertrag Gültigkeit erhalten wird. Dieser Bremsmechanismus war deshalb vielen EU-Mitgliedstaaten auch recht. Ich glaube, in letzter Zeit ist man sich stärker bewusst geworden, dass es gefährlich ist, wenn man den Balkanländern die Hoffnung auf einen absehbaren EU-Beitritt nimmt.
Nun sind ja Slowenien und Kroatien nicht die einzigen in der Region mit Grenzstreitigkeiten. Da gibt es eine ganze Menge ungelöster Probleme. Droht nun die Wiederholung dieses letztlich erpresserischen Manövers, dieser starken Waffe, Bremsmechanismus, wie Sie es auch genannt haben?
Ja, das ist zweifellos ein Risiko. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese Verhaltensweise nicht Schule macht. Die Grenzprobleme, die es jetzt auf dem übrigen Westbalkan noch gibt, sind, wenn man einmal von der Kosovo-Frage absieht, nicht sehr gravierend. Es geht da um wenige Kilometer etwa zwischen Serbien und Kroatien oder um ein paar Dörfer zwischen Bosnien und Serbien. Da stehen keine handfesten Interessen auf dem Spiel, aber wenn es quasi mit dem guten Ton vereinbar ist, dass man eben die Nachzügler notfalls mit der Vetokeule traktiert, dann wäre das sicher ganz schlecht für die Zukunft des Erweiterungsprozesses auf dem Balkan.
Wenn es nun vorwärts geht mit Kroatien und seinem Beitritt zur EU, was bedeutet das letztlich für Osteuropa?
Ja, es bedeutet, dass die Dynamik, die von der EU-Integration ausgeht, stärker wieder auf diese Länder überspringt. Denn der politische, soziale und auch wirtschaftliche Wandel ist sehr stark abhängig von dieser EU-Beitrittsperspektive. Und die neue Dynamik, die mit einem Beitritt Kroatiens aufkäme, wäre für alle übrigen Länder sehr, sehr wertvoll.
Informationen von Andreas Ernst, der ist Korrespondent der NZZ am Sonntag. Ein Brief aus Teheran hat am Mittwoch schon die Iran-Sechsergruppe erreicht. Es ist die lange ersehnte Antwort aus Teheran auf Vorschläge des Westens in Bezug auf Irans Nuklearprogramm und den künftigen Kontakt zwischen Iran und dem Westen. Wir wussten bisher, dass Russland diesen Brief einigermaßen wohlwollend entgegengenommen hat, während Washington nicht viel davon hält. Jetzt erst liegt der Wortlaut des Schreibens vor. Darin ist die Rede von einer Bereitschaft zu konstruktiven Verhandlungen und einer kooperativen Beziehung. Das tönt neu. Ich fragte Fredrik Steiger, ist es das auch?
Es ist neu, aber in der Tat vor allem, was den Ton betrifft. Die bisherigen iranischen Angebote und Schreiben waren zu einem großen Teil jeweils Lamentos über erlittenes Unrecht, über die Feindseligkeit der USA. Sie enthielten umfangreiche Forderungskataloge. Diesmal in diesem Schreiben ist der Ton wesentlich nüchterner, auch wesentlich positiver. Auch dieses Angebot enthält allerdings viele eigentlich alte Ideen, große Ideen über eine atomwaffenfreie Welt. Es ist inhaltlich relativ blumig gehalten, zum Teil auch sehr schwammig. Ein westlicher Diplomat hat das so formuliert, es handle sich um eine typisch persische Eröffnungsvariante oder einen persischen Eröffnungszug.
Iran hat sich ja richtig Zeit gelassen mit dem Schreiben. Seit einem Jahr wartet der Westen darauf. Es ist eigentlich eine Antwort auf einen konkreten Vorschlag des Westens. Was war denn dessen Angebot?
Der Westen hat vor allem ganz konkret verbesserte Handelsbeziehungen mit dem Iran angeboten, auch verbesserte diplomatische Beziehungen und die Möglichkeit des Technologietransfers, im Übrigen auch inklusive Technologietransfer im Bereich der zivilen Atomtechnologie. Aber diese Angebote waren stets gekoppelt mit zwei Bedingungen. Erstens Stopp der iranischen Urananreicherung und volle Zusammenarbeit mit der UNO-Atombehörde IAEA.
Und was sagt nun Teheran darauf?
Teheran antwortet nicht konkret darauf. Die entscheidenden Punkte, gerade der Bereich des Atomprogramms, sind überhaupt nicht angesprochen in diesem fünfseitigen Schreiben aus Teheran. Das iranische Atomprogramm wird nicht erwähnt. Nicht erwähnt wird auch die Forderung und die Besorgnis des UNO-Sicherheitsrates über die iranische Urananreicherung und das vermutete iranische Streben nach einer Atombombe. Nicht angesprochen wird auch die mangelnde Zusammenarbeit mit der UNO-Atombehörde IAEA. Also da sind wesentliche Punkte, auf die man Antworten erwartet hätte, schlicht ausgeklammert.
Was bezweckt denn Iran mit seinem blumigen Schreiben, seiner quasi Nicht-Antwort?
Man muss vermuten, dass es vor allem zweierlei ist. Der Iran will erstens ernst genommen werden, und zwar von den Großen der Welt. Man möchte, und das macht dieses Schreiben sehr klar, mit den Großen der Welt, also mit den UNO-Vetomächten, über die großen Themen und Probleme der Welt diskutieren und verhandeln, sozusagen auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene. Und zweitens, mindestens ebenso wichtig, der Iran will Zeit gewinnen. Es ist zwar nicht klar genau, wie lange es noch dauert, bis der Iran in der Lage wäre, eine Atombombe zu bauen, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Die Expertenmeinungen variieren so zwischen einem und drei Jahren und bis dahin möchte der Iran auf jeden Fall neue Sanktionen vermeiden und deswegen möchte er eben lieber über weite Themen, in denen man nicht so schnell zu Lösungen kommen wird, diskutieren, als das ganz konkrete Thema Atomprogramm jetzt auf den Tisch zu bringen.
Nun haben ja Moskau und Washington ganz unterschiedlich darauf reagiert. Wie ist es möglich, dass auf dieselben Worte, auf dasselbe Papier so unterschiedlich reagiert wird?
Es ist wahrscheinlich vor allem damit zu erklären, mit der unterschiedlichen Beurteilung des Problems oder der Dringlichkeit des Problems, während vor allem in den USA, aber mehr und mehr auch in Westeuropa, die Perspektive einer iranischen Atombombe als ganz großes Weltproblem, ja als potenzielle Katastrophe wahrgenommen wird, sieht man das in Moskau ein bisschen anders. Zwar gibt es auch dort Besorgnis über eine mögliche iranische Atombombe, zumal der Iran ja ein Nachbar Russlands ist, aber zwischen den beiden Problemen, mögliche iranische Atombombe und Vorherrschaft, Dominanz des Westens, wird im Moment in Moskau offenbar Letzteres, also die Dominanz des Westens der USA, als gefährlicher, als vordringlicher angeschaut und entsprechend unterschiedlich sind eben dann die Reaktionen und entsprechend unterschiedlich ist der politische Wille, wirklich mit scharfen Sanktionen Druck auf Iran zu machen.
Das war Fredrik Steiger mit seinen Erklärungen. Und hier im Echo der Zeit erklären wir weiter, wer ist U Shin Fu und was können Smart Grids? Zuerst aber auf die andere Seite des Globus. Balibo 5, so nannte man die fünf australischen Journalisten, die von indonesischen Soldaten ermordet wurden und das während sie den Einmarsch von indonesischen Truppen in Balibo in Osttimor filmten. Das hatte 1975 weltweit für Aufsehen gesorgt. Nun, 34 Jahre später, wollen die australischen Untersuchungsbehörden den Fall neu aufrollen, sehr zum Missfallen von Indonesien. Heute hat Indonesiens Präsident Yudhoyono Australien empfohlen, nicht in der Vergangenheit zu wühlen. Ansonsten sei die Freundschaft zwischen den beiden Ländern gefährdet. Urs Welterlin.
Man kann zeitweise fast nicht hinsehen beim Film Balibo. Die Ermordung von fünf australischen Journalisten in der gleichnamigen Stadt in Osttimor durch indonesische Soldaten wird in blutiger Genauigkeit gezeigt. Wahrscheinlich aber hat dieser Film, der seit drei Wochen in australischen Kinos läuft, mit zum Entscheid der australischen Bundespolizei geführt, dass sie die Suche nach den Tätern aufnimmt. Nach 34 Jahren. Die Kameraleute und Reporter waren 1975 in Osttimor, um Berichte über eine mögliche Invasion durch Indonesien abzuklären. Zuvor war Osttimor von der früheren Kolonialmacht Portugal in die Unabhängigkeit entlassen worden. Die Journalisten waren in einem als zivil markierten Haus, als die Truppen kamen. Was danach genau geschah, ist bis heute nicht klar. Doch die jungen Männer starben auf grausame Art und Weise. Seither kämpfen ihre Angehörigen um die Aufklärung dessen, was ein mögliches Kriegsverbrechen ist. Doch der Weg zur Wahrheit war und ist alles andere als einfach. In Australien, nur 700 Kilometer südlich von Osttimor, zeigten Regierung jeder Couleur kein Interesse an einer Aufklärung. Denn bis heute ist unklar, was Canberra, was der damalige Premierminister Gough Whitlam von der geplanten Invasion wusste und von der Anwesenheit der Journalisten. Er hätte sie ins offene Messer laufen lassen, sagen die Angehörigen, um mit Indonesien auf gutem Fuß zu stehen, um später die reichen Rohstoffvorkommen zwischen Osttimor und dem australischen Kontinent mit Jakarta teilen zu können. Whitlam, heute ein 93-jähriger Mann am Krückstock, ist wegen seiner progressiven Politik eine Ikone der Labour-Partei. Und an einer solchen rüttelt man nicht. Kein Interesse auch in Jakarta, damals nicht, heute nicht, obwohl sogar die Namen der Offiziere von Balibor bekannt sind, will Indonesien bei der Untersuchung nicht mithelfen. Das würde der Beziehung zwischen den Ländern schaden, sagt Präsident Yudhoyono. Selbst in Osttimor ist man nicht begeistert von der Idee, das Rätsel von Balibor zu lösen. Zu viel steht auf dem Spiel für die junge Nation. Indonesien ist nach wie vor ein einflussreicher Nachbar, auch militärisch. Und Australien sowieso. Es war Australien, das 1999 mit einem UNO-Mandat in Osttimor einmarschiert und die Menschen vor den randalierenden und mordenden indonesischen Soldaten schützte. Kurz zuvor hatte sich Osttimor in einer Abstimmung für die Unabhängigkeit entschieden. Die Indonesier mussten gehen, nach 24 Jahren brutaler Unterdrückung der Bevölkerung in der annektierten Provinz. Australien ließ sich diese Hilfe reich bezahlen durch Rohstoffverträge, bei denen Osttimor klar zu kurz kommt. So ist die junge Nation 10 Jahre nach ihrer Befreiung noch immer das ärmste Land Südostasiens.
Urs Welterlin aus Australien. Und jetzt zur Geschichte von U Shen Fu. So nennen die Taiwanesen den Pater, den ihnen die Missionsgemeinschaft Bethlehem in Immensee vor 40 Jahren geschickt hatte. Josef Eugster aus dem St. Galler Rheintal sollte ihnen das Christentum näherbringen. Doch die Menschen erreichte er erst über deren Füße. Eugsters Fußreflexzonenmassage wird heute auf der ganzen Welt angewendet. Roland Wermelinger hat den Massagemissionar bei seinem Schweizer Besuch getroffen.
Als Josef Eugster in Taiwan ankam, musste er bald feststellen, dass man da weder auf ihn noch auf seine Botschaften vom Christentum gewartet hatte. Andere Sorgen waren wichtiger.
Das Erste, was die Leute eigentlich möchten, ihre körperlichen Leiden loszuwerden. Da hat mir eine Frau gesagt, ich habe immer wieder Kopfweh. Priester, kannst du mir nicht helfen. Oder ich habe Schulterweh oder Bauchweh. Und ich als Priester habe natürlich nicht gelernt auf dieser Branche. Aber ich habe dann realisiert, wenn ich diesen Leuten auch grad schnell ein Leiden lindern könnte, wäre das wunderbar.
Als Eugster selbst von rheumatischen Beschwerden geplagt wurde, riet ihm ein Kollege, es mit einer Fußmassage zu versuchen. Und das tat so wohl, dass er es als Zeichen seines Chefs im Himmel verstand und als Auftrag, die Kunst der Reflexologie zu lernen und den Menschen weiterzugeben. Wie das, mag man sich fragen, wo doch diese Naturheilkunst in Asien erfunden wurde.
Ursprünglich, vor 4000 Jahren, hat die Methode in China existiert. Aber ist vor 700-800 Jahren ist es verloren gegangen. Und der Grund ist, die Chinesen haben angefangen, den kleinen Mädchen die Füße zu binden. Also die Füße fast brechen. Das ganze schmales Füßchen war. Und so mussten die armen Kinder herumlaufen. Das ist ein Schönheitsideal. Und seitdem ist es Tabu geworden, man darf nicht anderen Leuten die Füße greifen.
Dieses Tabu brach Josef Eugster bewusst. Er entwickelte eine einfache Methode, wie sich die Menschen selbst ihre Füße massieren konnten. Und als eine prominente Radiomoderatorin berichtete, wie der Mann mit den Wunderhänden ihre Schilddrüsenkrankheit wegzauberte, brachen alle Dämme in Taiwan. Pater Eugster, oder taiwanesisch U Shen Fu, wurde berühmt, trat in Fernsehshows auf und zeigte dort seine Technik, die, wie man hört, recht wehtun kann. Bald beschwerten sich Pharmafirmen und Drogisten beim Gesundheitsminister über ausbleibende Umsätze. Dieser verbot U Shen Fu das Praktizieren. Doch unter dem Druck seiner Anhänger stellte die Regierung dem Massagepater schließlich ein Spital zur Verfügung. Die Weltgesundheitsorganisation ernannte ihn später sogar zum Ehrendoktor. Unterdessen erreichen Josef Eugsters Lehrmittel Millionenauflagen. Alleine in China unterrichten 8 Millionen Reflexologen nach seiner Methode. Im Land, das von Götterkult und Geisterglauben geprägt ist, galt der fremde Priester mit den magischen Händen bald als Wunderheiler.
Oder dass den Leuten sagen, du, wenn ich den nur anrühre, wenn der mich nur anrührt, dann werde ich gesund. Aber das ist dann genau die Überzeugung von den Leuten, die sie heilt. Viele Leute sind geheilt worden, weil sie so eine Überzeugung hatten, wenn der Äugster mir an die Füsse gab, bin ich gesund.
Dass der charismatische Gottesmann so locker mit dem Kult um seine Person umgeht, kann irritieren. Größenwahnsinnig wirkt er nicht, viel eher war er sich wohlbewusst, wie schnell man sich auf diese Weise Zugang zu den Menschen verschaffen kann. Denn ein überzeugter Missionar ist Josef Oegster geblieben, trotzdem hatte seine Kirche keine Freude an dem Wirbel, den ihr Pater in Taiwan veranstaltete. Bis dieser 2003 auch dem schwerkranken Papst Johannes Paul II. Die Füße massierte. Als der Papst dann kurz darauf noch einmal die Weihnachtsbotschaft verlesen konnte, wurde das als kleines Wunder von Rom gefeiert.
Und seitdem tut mich natürlich kein Bischof mehr kritisieren.
Bald wird Josef Oegster 70. Die weltweite Josef Oegster-Organisation hat den Missionar reich gemacht. Das Geld verwende er, um seine Fußmassagenlehre gratis in arme Länder zu transportieren, zum Beispiel nach Afrika. Sein Ziel, in jeder Familie ein Reflexologe. Das tut gut, schafft Nähe und spart erst noch Gesundheitskosten. Und weil die auch hierzulande so hoch sind, treibt Josef Oegster die Verbreitung seiner Methode auch in der Schweiz voran.
Jetzt ist es 18.32 Uhr geworden. Wir kommen zum Echo-Dossier. Die Stromnetze auf der ganzen Welt müssen erneuert werden, denn der Stromverbrauch steigt und die veralteten Elektrizitätsnetze sind überlastet. Energie geht verloren. Intelligente Stromnetze, Smart Grids, sollen die Stromversorgung revolutionieren. Das neue digitale System kann den ganzen Stromfluss viel genauer steuern und alternative Energiequellen wie Wind, Wasser und Sonne besser miteinander koppeln. Dass die Digitalisierung des Stromnetzes auch Gefahren in sich birgt, darum geht es im zweiten Teil des Dossiers. Doch zunächst zum Riesengeschäft, die dieser weltweite Aufbau von Smart Grids für Unternehmen bedeutet, deren Produkte eingesetzt werden, zum Beispiel für den Schweizer Energiekonzern ABB. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Die Strominfrastruktur ist in die Jahre gekommen, sagt Joe Hogan, der Chef von ABB.
The infrastructures are old. 40% of these power plants are over 30 years old. And that reflects how old the grids are too.
40% der Stromkraftwerke in den westlichen Staaten seien mehr als 30 Jahre alt und dies zeige, wie veraltet die Stromnetze seien. Moderne Stromnetze müssen smarter, intelligenter werden. Einerseits geht in den alten Stromnetzen auf dem Weg von der Stromquelle bis hin zum Verbraucher ein großer Teil des Stroms verloren und andererseits kommen neue Stromquellen dazu. Zum Beispiel Windräder in der Nordsee. Peter Leub, Chef der ABB-Sparte Energietechniksysteme.
Als man in Deutschland das Stromnetz quasi generiert hat, hat man eben nicht vorgesehen, dass plötzlich Riesenmengen von Strom produziert werden in der Nordsee und in der Ostsee. Und dementsprechend fehlen jetzt halt diese Trassen, die diesen Strom übertragen sollen zu den Load Centers.
Der Kern des intelligenten Netzes ist die Verbindung und Steuerung der neuen Stromquellen. Wenn zum Beispiel der Wind nicht mehr bläst oder Wolken die Sonne verdecken, dann muss dies durch ein intelligentes, computergesteuertes System ausgeglichen werden. Sind die Wetterprognosen schlecht, dann fließen diese Daten mit ins System. Die Stromproduktion muss andernorts hochgefahren werden. Die größte Herausforderung an das Stromnetz der Zukunft ist somit die ständige Balance von verschiedenen Stromquellen auf der einen und der ebenfalls schwankenden Nachfrage auf der anderen Seite. Waren zum Beispiel Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke relativ einfach zu steuern, wird das mit den neuen unberechenbaren Energiequellen schwieriger. Hinzu kommt, dass immer mehr auch Privatpersonen Strom produzieren. Nochmals Peter Leub von der ABB.
Es wird neue Herausforderungen geben, die bestehen zum Beispiel im Einspeisen von viel verteilter Energieproduktion. Also jeder kann heute auf seinem Haus eine Solarzelle installieren, jeder kann in seinem Haus eine andere Art von Stromproduktion haben und die Netze sind einfach nicht darauf vorbereitet, um all diese Energie aufzunehmen.
Die Haushalte verfügen künftig vermehrt über ihr eigenes kleines Kraftwerk auf dem Dach oder im Keller. Und in der Garage steht in Zukunft vielleicht ein Elektroauto.
Es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir Millionen von Elektrofahrzeugen haben. Auch dieser Aspekt muss durch ein smartes Grid gehandelt werden, weil es natürlich plötzlich Millionen von Quellen gibt, die Strom einspeisen können, die aber auf der anderen Seite auch Strom verbrauchen werden.
Die Batterien dieser Millionen von Fahrzeugen könnten von einem intelligenten Stromnetz auch zur Speicherung von Energie genutzt werden. Damit all die Visionen und Vorstellungen der Techniker an der Smart Grid realisiert werden können, braucht es vermehrt Computertechnik, Software, die den ganzen Stromfluss steuert, Stromzähler, die den Verbrauch bei den Haushalten jederzeit messen und steuern können. Der Computer hält zunehmend Einzug in die Stromtechnik.
Es braucht sehr viel mehr Computertechnologie, Automatisierungstechnologie, die es eben erlaubt, die Sicherheit dieser Netze und die Verfügbarkeit dieser Netze aufrechtzuerhalten.
Firmen wie ABB oder auch Siemens profitieren und machen ein gutes Geschäft. Siemens rechnet mit Umsätzen von gut 9 Milliarden Franken in den kommenden 5 Jahren mit dem Smart Grid. Auch ABB verdient mit der neuen Technik Milliardenbeträge.
Die Smart Grids, die neuen intelligenten Stromnetze, sollen also nicht nur Strom, sondern auch Informationen darüber austauschen, wer wo wie viel Strom verbraucht und produziert. Diese kleinen Computer im Stromnetz bringen Vorteile, bergen aber auch Sicherheitsrisiken. IT-Redaktor Guido Berger.
Vor 6 Jahren fiel der Strom in großen Teilen Nordostamerikas aus. 55 Millionen Menschen waren betroffen, schwitzten ohne Klimaanlage oder saßen fest ohne öffentlichen Verkehr. Ursache war zwar kein Angriff, sondern eine Kettenreaktion. Das Beispiel zeigt aber, wie abhängig wir vom Stromnetz sind. Neue Geräte im Smart Grid, ein Stromzähler oder ein Verteiler, sollen nun miteinander kommunizieren und zum Beispiel Informationen über den aktuellen Verbrauch austauschen. Diese Kommunikation könnte nun jemand böswillig unterbrechen oder missbrauchen. Wir haben damit also neu auch im Stromnetz ein Problem, das wir von Hackerangriffen im Internet schon kennen. Es sind verschiedene Formen von Angriffen denkbar. Ein militärischer oder terroristischer Angriff etwa, mit dem Ziel, große Teile der Stromversorgung abzuschalten. Oder Erpressung, dass also mit einem Unterbruch gedroht würde, entweder ebenfalls mit terroristischen Zielen oder mit finanziellen Motiven. Für die Stromanbieter steht allerdings ein eher banales Sicherheitsproblem im Vordergrund, nämlich Betrug, dass es also jemandem gelingt, Strom zu beziehen, ohne dafür zu bezahlen. Sie haben damit ein finanzielles Eigeninteresse, mögliche Sicherheitsprobleme zu lösen. Die Anbieter müssen also die Kommunikation der Geräte im Smart Grid verschlüsseln. Das heißt konkret, sie müssen sicherstellen, dass die Kommunikation nicht unterbrochen wird und dass der Inhalt nicht verändert wird. Man kann das unterschiedlich tun. Entweder hält man die genauen technischen Details einer solchen Verschlüsselung geheim. Oder man setzt auf offene Standards. Auf den ersten Blick mag es zwar sicherer sein, wenn möglichst wenige Personen die Details kennen. Das Problem ist, dass geheime Systeme auseinanderbrechen, sobald es jemandem gelingen sollte, das Geheimnis zu lüften. Moderne Sicherheitssysteme setzen dagegen vermehrt auf offene Standards. Diese haben den Vorteil, dass sie sicher sind, gerade obwohl alle die Funktionen kennen, weil man sie eben absichern muss unter den Augen aller. Geheim heißt nicht automatisch sicher.
Grids mit Grips im Stromnetz, das war Guido Berger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.